Sie sind Unternehmer, Coach, Arzt, Anwalt, Online-Marketer oder Finanzdienstleister? Sie haben ein Produkt oder Projekt, das Sie begeistert und für das Sie sich mehr Kunden wünschen? Perfekt! Nutzen auch Sie die Möglichkeit, mit automatisierten Webinaren ab heute täglich neue Kunden zu akquirieren, Kunden und Partner besser zu informieren, Ihren Umsatz zu verdoppeln und Ihre Zeit effizienter zu nutzen. Denn Webinaris gilt bereits bei tausenden Marketern und Unternehmern als effektivstes und bestes Tool hierfür. Seit Jahren offeriert der Webinaranbieter dabei neue Maßstäbe und Features für seine Nutzer. Die Erfolgsformel besteht in der so hocheffektiven wie smarten Vollautomatisierung aller notwendigen Prozesse für eine erfolgreiche Kundengewinnung, deren Vorqualifizierung und den anschließenden Verkauf. Auch Sie haben die Möglichkeit, mit vollständig automatisierten Webinaren ab sofort automatisiert täglich neue Kunden zu gewinnen, Kunden und Partner besser zu betreuen, Ihren Umsatz zu verdoppeln und Ihre Zeit effizienter einzusetzen. Mehr Informationen unter www.webinaris.com.
Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, alright, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Und ja, nach einer kleinen Pause sind wir wieder zurück. Ich glaube, 2 Wochen gab es keine Podcast auf die Ohren für euch. Lag daran, dass wir das Fauna Summit über die Bühne gebracht haben. Und ja, es war viel mehr als das, als nur das Ding über die Bühne zu bringen. Es war ein wahres Fest. Also nochmal vorneweg, vielen, vielen Dank für jeden Einzelnen, der dabei gewesen ist. Wir haben es tatsächlich geschafft, offiziell Deutschlands größte Gründerkonferenz zu sein mit über 6.000 Teilnehmern tatsächlich, die dann in Summe dort waren. 200 Ausstellern, großen Firmen dabei gewesen wie Facebook, Microsoft und Co. Und eine Menge geiler Speaker und Live-Acts. Also nochmal von Herzen an jeden Einzelnen, der dabei war. Vielen, vielen Dank. Es war ein Fest und wir freuen uns gemeinsam nächstes Jahr mit euch die Nummer noch krasser zu machen. Und dafür, dass wir jetzt zwei oder drei Wochen Podcast-Pause hatten, habe ich mir gedacht, muss ich heute mit einem richtig guten, besonderen Gast kommen. Und das ist mir gelungen. Ich habe heute die Ehre, mit Rainer von Massenbach zu sprechen. Serienunternehmer, der schon echt viele verschiedene Brands und Unternehmen sehr, sehr erfolgreich aufgebaut hat. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn es anders ist, Rainer, später, so die erste Erfolgsstory, die wirklich bekannt geworden ist von dir, war so der Aufbau eines Network-Marketing-Unternehmens Rekrutier, wo du über Jahre hinweg ja sehr, sehr erfolgreich im Vertrieb tätig gewesen bist. Und dabei ist so der Wunsch entstanden, habe ich mir sagen lassen, nach mehr Automatisierung im Business. Vor allem der Wunsch nach mehr Marketing-Automatisierung. Und ja, von da an faszinierte ihn diese Frage. Und er hat Unternehmen entwickelt, gegründet, mittels smarter Softwarelösungen wirklich optimal Marketing zu automatisieren. Unter anderem Webinaris, ich glaube, das kennen sehr, sehr viele von euch. Wir selbst nutzen das und sind sehr, sehr zufrieden. Und er ist der Gründer davon. Und genau über diese Themen, also wirklich Webinar-Marketing, Automatisierung von Kundengewinnen, Digitalisierung von Kommunikation, genau das wollen wir heute mit ihm erörtern. Super, super spannendes Thema, auch wenn es ein bisschen technisch ist. Aber dafür doppelt so wichtig. Ja, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, Rainer, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist und bist du ready und hast du Bock?
100%, danke für die Einladung und schön, dass ich dabei sein kann.
Sehr, sehr cool, Rainer. Lass uns direkt reinstarten. Ich habe jetzt ein bisschen was zu dir erzählt. Möchtest du das in deinen Worten vielleicht nochmal ergänzen oder ja chronologisch einordnen? Also gib uns ein bisschen Farbe zu einer Origin-Story. Was hast du gemacht? Wie kam dieser Wunsch nach der Automatisierung und so weiter? Hol uns da nochmal ein bisschen zu ab.
Gerne doch. Also direkt nach dem Abitur bin ich in Vertrieb gestartet, habe sehr klassisch Versicherungen verkauft. Mhm. Und in der Zeit, also mich hat mein ganzes Leben lang schon immer dieses Thema Effizienz begleitet. Also mir war bewusst, und ich glaube mit 16 einen Spruch hatte ich gehört, wir haben alle die gleiche Zeit auf dieser Welt, ob wir arbeitslos sind, Unternehmer, Milliardär, Hausfrau, Student, was auch immer. Wir haben alle die gleiche Zeit. Das heißt, um maximale Ergebnisse zu erzielen, liegt es also nur an mir und wie ich meine Aktivitäten steuere und wie effizient ich was angehe. Und seitdem hat mich eben nur dieses Thema begeistert und es hat mich dann eben auch im Vertrieb die ganze Zeit begleitet. Und dort waren es halt immer so Themen, ich führe Kundengespräche, aber 3 oder 2 von 3 Leuten schließen einfach nicht ab. Und das war für mich halt auch massiv ineffizient, weil das ist verlorene Zeit. Und also das hat mich schon immer bewegt und auch da interessiert, wie kann man das möglichst effizienter gestalten. Ich wusste zwar noch nicht, dass das mal irgendwann Geschäftsmodell von mir wird und ich da tiefer reintauchen werde. Das war nur so im täglichen Tun, das, was mich so fasziniert hat und wo jeden Tag aber jetzt nicht unbedingt gleichzeitig den Stresslevel auch zu erhöhen. Und nach meiner Vertriebskarriere, Versicherung, habe dann irgendwann gemerkt, ist nicht so das Richtige, um mich komplett selbst zu verwirklichen. Habe ich angefangen, Bücher über mein damals perfektes Thema zu schreiben oder wo ich sehr gut drin war, nämlich das Thema Kontakte knüpfen, Beziehungen aufzubauen. Und daraus ist die Rekrutier GmbH entstanden. Und dort konnte ich mich dann auch so unternehmerisch austoben und immer mehr in dieses Thema Digitalisierung, Effizienz eintauchen. Und irgendwann ist dann der Wunsch in mir entstanden, die perfekte Softwarelösung dafür zu programmieren, indem ich komplett Verkaufsgespräche und Verkaufsprozesse digital abbilden kann. Also, und das maximal so, dass man gleiche Quoten hat wie auch in einem 1:1 Gespräch. Und daraus ist Webinare Automatisierungsmaschine betiteln würde, kümmern wir uns nur darum, komplett Verkaufsgespräche zu digitalisieren und zu automatisieren.
Super, super spannende Story und vor allem erkenne ich immer wieder, wenn Gründer so aus dem eigenen Schmerz heraus dann ein Geschäftsmodell entwickeln. War das bei dir so, dass du direkt dann die Idee hattest, okay, ich mache da draus eine Brand, eine Unternehmung und gebe so das alte Geschäftsmodell auf und widme mich jetzt komplett dem Neuen, dieser Automatisierung von Marketingprozessen? Oder hast du das erstmal für dich versucht, selbst zu bauen, hast damit gearbeitet und dann gesagt, Alter, das ist ja eigentlich auch ein Produkt, was mehrere Leute brauchen könnten als nur ich selbst?
Nee, ich habe es zuerst für mich selber gebaut. Ich habe während meiner Rekrutierkarriere schon gemerkt, dass Webinare das Medium der Wahl sind, um wirklich, also wir haben unseren Umsatz mit Webinaren vervierfacht und haben dann gesagt, hey, das ist das Tool der Wahl, um wirklich massive Umsätze zu bewegen. Aber es gab halt damals noch kein Tool auf dem Markt, das dem entsprach, was wir gebraucht hätten. Und deswegen habe ich es aus der eigenen Not erstmal entwickelt. Nur für mich. Nur man merkt halt dann irgendwann, okay, Mensch, man muss so viel Geld reinstecken, so viel weiterentwickeln und dann kam natürlich irgendwann draus, hey, eigentlich ist doch das genau das, worauf ich schon immer Bock hatte und das ist eigentlich die Software, nach der ich gesucht habe, lass sie uns anderen auch anbieten. Also ist da so ein bisschen draus entstanden. Und ich wollte dazu noch sagen, wo du sagst, diese Unternehmergeschichte, ich weiß halt, dass oft propagiert wird, such dir einen Markt und dann mach was Tolles. Und ich kann sagen, alle meine Geschäfte habe ich immer in einem Markt gegründet, wo jeder sagen würde, da gibt es keinen Markt dafür. Und ich habe mir das ein bisschen auf die Fahne geschrieben, Märkte zu schaffen, also für Rekrutier. Unsere Positionierung war ja, wie du Leute auf der Straße ansprichst und Kontakte generierst. Dafür gibt es gar keinen Markt. Genauso wie automatisierte Webinare, da hat vor 10 Jahren in Deutschland keiner danach gefragt. Und das zeigt halt zumindest immer, wenn Gründer, ja, wenn man seine Idee lebt, zieht man den Markt an, man zieht die Leute an und neue Märkte zu schaffen, hat auch, finde ich, so eine persönlich neue Herausforderung auch mit. Also nur danach zu rennen, was brauchen denn alle da draußen? Oder Dinge zu schaffen, andere noch nicht mal wissen, dass sie brauchen.
Ab wann sagst du, ist es wert, ein Geschäftsmodell wirklich lebendig werden zu lassen, wenn man selbst Bedarf sieht? Oder wenn du, weil du sagst ja, ein Markt, der war nicht da, egal was du vorher gemacht hast, du bist eigentlich eher der Typ, der Märkte kreiert. Ab wann sagst du, lohnt es sich wirklich auch Risiko zu gehen? Weil ich meine, eine Software zu entwickeln, das ist schon, würde ich fast sagen, Königsdisziplin. Wann geht man da all in? Gibt es da Parameter?
Ja, also ich denke, es ist der eigene Glaube an die Sache. Und ich merke immer wieder, es gibt so tolle Unternehmer draußen, die haben so tolle Produkte und können es einfach nicht vermarkten. Und dann gibt es andere da draußen, die haben die größten Schrottprodukte, sind aber gute Marketer. Und das zeigt halt immer, dass am Ende des Tages ist Marketing alles, sich vermarkten zu können. Und selbst wenn du eine Idee hast, die, sagen wir mal, total mau ist, wenn du aber jeden anquatscht, der nicht bei drei auf den Bäumen ist und wie ein Geistesgestörter 95-100% des Tages Vertrieb machst, wirst du Kunden dafür finden. Und das ist halt immer so die Sache. Viele Unternehmer machen halt ihre Idee, hängen ihre Idee fest, kümmern sich aber um keine Kunden und sind dann natürlich darauf angewiesen, dass sie zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, im richtigen Markt sind. Und das kann man halt mit Fleißarbeit in puncto Vertrieb eigentlich relativ gut kompensieren.
Ja, ich bin
und wenn ich jetzt eine Würstelbude bei mir um die Ecke aufmache, obwohl es schon drei gibt, bin ich mir sicher, wird die auch funktionieren, wenn ich den ganzen Tag am Flyern bin und jeden auf der Straße mit Promotion Girls abhole und anquatsche.
Ja, bin voll bei dir. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Fehler, den man in Deutschland vor allem sieht im Vergleich zu Amerika oder so, dass wir alle super Ingenieure haben und so weiter, aber keine guten Marketer oder der Fokus einfach ein anderer. Es ist, der liegt zu oft zu sehr am Produkt und ich bin auch unfassbar detailverliebt und liebe so den Schaffungsprozess an einem Produkt. Aber ich glaube, uns allen tut es echt gut, wenn wir uns fast vorher schon um die Vermarktung des Produktes Gedanken machen und nicht erst immer bis ins letzte Detail ums Produkt selbst.
Ja, ich denke, es muss eine gute Mischung sein, weil das ist natürlich diese Gratwanderung. Wenn du dich nur um Marketing kümmerst, also mein Bestreben ist es ja als Mensch, die Leute zu bereichern. Oder jeder, der jetzt nicht nur ein Unternehmen gründet, um schnell Geld zu verdienen oder irgendwas, hat ja irgendwo eine Vision mit seinem Produkt. Der liebt sein Produkt und er will die Welt so ein bisschen zu einem besseren Platz machen oder irgendwas schaffen, was, wo auch andere massiven Nutzen davon haben. Und ich diese Produktverliebtheit gehört auch bei einem Unternehmer dazu. Man muss halt diese Waagschale finden von Vertrieb, aber auch das beste Produkt dieser Welt zu schaffen. Und ich glaube, diese Mischung muss man zulassen.
Ja. Auch da großes Echo an der Stelle. Lass uns mal ein bisschen so in den Entstehungsprozess um so eine Software reintauchen. Das Thema ist für mich voll weit weg, aber mich interessiert tatsächlich schon mal einfach zu erfahren, wie geht man so ein Thema eigentlich an? Also hattest du irgendwelche Programmierfähigkeiten oder hast du das direkt outgesourced? Wie bist du so überhaupt an die Sache rangegangen? Wie hast du es geschafft, eine Software auf dem Markt launchfähig zu bekommen, damit sie auch reibungslos funktioniert?
Also ich habe von Softwareentwicklung keine Ahnung. Also mittlerweile mehr, aber das andere als esoterisch. Relativ realistisch und bodenständig von meinen Gedanken. Und deswegen ist auch verwunderlich, dass jetzt gleich sowas aus meinem Mund kommt, aber an die Dinge, an die du denkst, du wirst sie anziehen. Und ich hatte im Vertrieb, hatte ich so eine Vision, dachte, ich hätte richtig Bock auf eine Software. Ich fand das einfach scharf. Software ist ein Service, eine Plattform zu bauen, weil das halt mein Naturell sehr nahe kommt. Eine Plattform zu haben, weltweit sein Business schmeißen zu können, vom PC aus. Ich fand das einfach irgendwie höchst erotisch. Kannte keine Programmierer, und konnte auch nicht programmieren. Aber der Gedanke war da. Und durch den Gedanken fängst du einfach an, dich dafür zu interessieren, mit Leuten zu sprechen. Du triffst Leute auf einer Convention, einer sagt, ich bin Programmierer. Du fängst an, mit denen zu quatschen. Hey, was machst du? Wie ist das? Liest mal da einen Blogpost und, und. Also man automatisch, das Thema, wenn du dich für was begeistert, wird dich anziehen. Und so rutscht man natürlich rein, kommuniziert immer mehr mit Leuten, macht seine Erfahrungen. Und so entwickelt sich das. Also ich selber wollte nach meiner Vertriebskarriere eine Software entwickeln, habe mir ein Angebot von einer Agentur erstellen lassen. Die haben gesagt, 100.000 Euro kostet das, was ich davor habe. Hatte ich nicht. Deswegen habe ich gesagt, okay, schreibe ich erstmal ein paar Bücher über das Kontakte machen. Und wenn dann Geld reinkommt, lasse ich meine Software entwickeln. Dass dadurch aus Zufall die Recruiting GmbH und heute eine florierende Firma entstanden ist, hatte ich damals eigentlich gar nicht so geplant gehabt. Als dann Kapital da war, habe ich zuerst eine Agentur beauftragt. Das ging total in die Hose, also viele, viele 10.000 Euro versenkt. Dann habe ich irgendwann angefangen, mir mal einen Mitarbeiter einzustellen, der programmieren kann. Der hatte damals auch noch nicht die Fähigkeiten, das ist auch in die Hose gegangen. Und so habe ich mich immer weiter rangetastet, bis man halt dann irgendwann den richtigen Mitarbeiter findet, die richtigen Partner. Und ja, viele 1.000 Euro später, viele Erfahrungen später, ist man halt da.
Cool. Ja, also ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht im Bereich App. Auch viel Geld verbrannt und viel Lehrgeld gezahlt. Wo hast du am Ende des Tages entwickeln lassen? In Deutschland oder bist du da irgendwie Richtung Ukraine und Co. gegangen?
Mehrere Konzepte. Ich habe ja auch mehrere Plattformen. Also in der Ukraine habe ich nicht gearbeitet. Ich habe Entwickler hier sitzen und ich habe Entwickler in Vietnam sitzen. Es hat eher die Bewandtnis, dass einer meiner besten Freunde, der hat hier Sicherheitssysteme für Banken entwickelt. Der ist Programmierer und halb Deutscher, halb Vietnamese. Und der ist dann nach Vietnam gegangen, zurück, weil er halt dort gesagt haben, dort sind halt richtig kluge Köpfe. Und wir haben da unten eine Firma zusammen aufgebaut, die halt nach quasi nach deutschen Regularien arbeitet, die aber ausschließlich dann quasi für mich entwickelt.
Okay, cool. Sehr, sehr spannendes Thema. Ja, und Webinaris ist in der Szene ein Begriff, weil vor allem Webinar-Marketing gut funktioniert. Warum funktioniert das so gut? Und warum sagst du, gehört zu jedem guten Marketing-Mix auch der Ansatz von Webinar-Marketing?
Ich denke halt, um was verkaufen zu können, ist ein persönliches Gespräch notwendig. Oder um was verkaufen zu können, musst du schaffen, Menschen in deinen Bann zu ziehen. Und ich war zum Beispiel heute Morgen in einem neuen Fitnessstudio und auch dort das Probetraining und allem drum und dran ging 1,5 Stunden lang. Es ist einfach wichtig, die Menschen 1 Stunde, 1,5 Stunden aus ihrer gewohnten Umgebung zu locken und sie mit 100% Fokus auf eine Sache zu bringen. Das war auch in der Versicherung so, dass mir die Leute einfach 1 Stunde lang zuhören. Und wenn du die Zeit hast, kriegst du den Menschen Produkte verkauft. So, und wenn es jetzt gerade um den Verkauf von hochpreisigen Produkten geht, digital erreichst du auf keinem anderen Medium die Leute so intensiv, dass sie danach bereit wären, hohes Geld zu bezahlen. Sagen wir mal Produkte von 500 € bis, ich habe sogar Leute, die über Webinare Immobilien im Wert von 500.000 verkaufen. Weil einfach dieser Schritt, den musst du dir vorstellen, im Webinar sitzt du drin, du hörst 1 Stunde lang jemanden zu und der macht ein richtig geiles Verkaufsgespräch. Und dadurch, dass du ein Webinar nicht steuern kannst, du kannst bei jedem anderen Video, sei es Podcast, sei es Video, kannst du Stopp drücken. Du kannst selber in das Geschehen eingreifen. Und wenn die Leute die Macht haben, selber so, jetzt redet hier jemand, das langweilt mich ein bisschen, spule ich halt einfach vor. Nur für ein Verkaufsgespräch ist es elementar wichtig, dass du die kompletten emotionalen Reisen eines Verkaufsgesprächs miterlebst, dass du nachfühlen kannst, dass alle Emotionen bei dir aufkommen. Und sobald ich selber das Geschehen lenken kann, indem ich stopp, spule oder abbreche, später weiterhöre, unterbreche ich das Ganze. Und das kann ich halt mit Webinar-Marketing, dadurch, dass die Leute keinen Einfluss haben auf die Technologie, sondern wissen, wenn sie jetzt stopp, wenn sie jetzt rausgehen, deswegen bleiben die Leute in Webinaren so lange drin, bleiben bis zum Ende drin und du hast halt die Chance, sie zu fesseln. Und jetzt bist du halt dabei, dass die Leute auf digitalen Wege das klassische Verkaufsgespräch, das 1 Stunde oder 90 Minuten geht, digital abbilden kannst. Und egal wie viele Praxistests wir gemacht haben, bei Webinar-Marketing hast du die gleichen Abschlussquoten wie in einem 1:1-Gespräch. Und du kriegst das Gleiche hin, weil du die gleiche digitale Version des persönlichen Gesprächs hattest.
Ja, sehe ich genauso. Wir nutzen das auch tatsächlich für unser Marketing auch erfolgreich. Und trotzdem würde ich dich gerne fragen wollen, weil ich das Gefühl habe, aber wahrscheinlich lebe ich da so ein bisschen in der Blase, weil du gerade erzählt hast, dass auch Immobilien tatsächlich darüber verkauft werden. Ich das Gefühl habe, dass Webinar-Marketing fast ausschließlich für Education-Produkte genutzt wird. Aber jetzt hast du direkt schon ein anderes Beispiel genannt. Wie ist es denn tatsächlich? Also was für Kundenavatare haben denn tatsächlich Webinar-Marketing als Marketing-Opportunity genutzt?
Das liegt eigentlich mehr daran, dass wir halt die Internet-Marketer oder die Internet-Marketing-Welt halt ja so ein bisschen Vorreiter ist und sich halt immer die neuesten Techniken raussucht, die funktionieren. Und viele Branchen einfach erst nachziehen und noch gar nicht auf dem Stand sind oder wissen, dass es funktioniert. Letztendlich funktioniert Webinar-Marketing für alle, die höherpreisige Produkte verkaufen. Also ein Buch würde sich zum Beispiel nicht lohnen über Webinar-Marketing, weil dazu langt schon eine E-Mail und, und. Also Webinar-Marketing ist für alles, wo du längere Verkaufsgespräche brauchst. Und jede Branche, und wir haben bei Webinaris querbeet vom Immobilienverkäufer bis zum Bestatter, Reiseverkäufer, Leute, die Immobilien verkaufen, Hochzeitsplaner, also jeder, der in irgendeiner Form irgendeine Dienstleistung, physisches, digitales Produkt verkauft. Alles.
Cool.
Wahrscheinlich
Ja.
wäre es jetzt nicht das Richtige, wenn ich jetzt im Stahlgroßhandel bin. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wo es darum geht, Millionen Deals mit beim Golfen zu machen oder so. Ich weiß nicht, aber da, also das nehmen wir mal aus. Aber sonst alles, wo was verkauft wird, was irgendwie jenseits der 200, 300, 400, 500 € kostet.
Das wollte ich dich gerade fragen. Gibt es da so eine branchenübergreifende Pauschalsumme, wo du sagst, ab da lohnt sich's wirklich, Webinar zu nutzen als Marketinginstrument, oder gibt es das nicht? Also sag, so wie du gerade gesagt hast, ab 300 €, da würde ich empfehlen, über Webinar zu verkaufen. Alles vorher muss irgendwie so gehen.
Ja, das liegt so ein bisschen an der, also beispielsweise du schickst jetzt einen Newsletter an 10.000 Leute. So, und dann sagen wir mal, klicken 1.000 auf diesen Newsletter. Jetzt müssen sich 1.000 kommen auf eine Landingpage, müssen sich zu einem Webinar registrieren, müssen am Webinar teilnehmen, müssen mit dabei bleiben. Wir haben hier Verluste. Das heißt, vielleicht am Ende des Tages bleiben 300 Leute oder 400 im Webinar bis zum Ende. Das heißt, potenzielle Menschen, die deine Verkaufsbotschaft hören, sind also eben 300 bis 400 Leute. Wenn du jetzt rein die Newsletter schickst und zum Beispiel da drin ein Buch bewirbst und machst eine Grafik von einem Buch rein, dann sehen die Newsletter schon vielleicht 5.000, 6.000 Leute und du kriegst vielleicht 2.000, 3.000 zum Klicken. Vielleicht mehr, vielleicht weniger, weil ein Buch sowas ist so, ja, das nehme ich mal mit, das kaufe ich. Also du wirst bis zur Pitch erreichst du zum Beispiel, wenn du einen Text Werbung machst, erreichst du viel höhere Aufmerksamkeit, als du jetzt zum Beispiel mit der Webinar-Pitch, weil die Leute durch einen langen Prozess durch müssen. So, und das heißt, für ein Buch lohnt es nicht. Jetzt weiß ich aber, wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung für 1.000 € verkaufst, die würdest du niemals über einen Text oder nur über einen Newsletter per Verkauf bekommen. Das heißt, du brauchst diesen langen Vorselektionsprozess eines Webinars, um die Leute bereit zu haben, ihren Geldbeutel so weit zu öffnen. Und das ist, glaube ich, dieser feine Unterschied, dass bei billigen Produkten die Leute, die wirklich die Pitch hören, viel zu gering wären bei Webinar-Marketing. Und deswegen so die Hürde 100, 200, 300 €. Also das muss jeder individuell dahingehend entscheiden, wo setzt bei ihm und seiner Zielgruppe dieser spontan mal eben Mitnahme-Kauf, wo setzt er aus? Und ab dann setzt Webinar-Marketing ein.
Okay, cool. Gibt es da strategische Ansätze, die du verfolgen kannst? Also sagst du, das ist die optimale Dauer für ein Webinar, oder vielleicht sogar, weil du jetzt auch gerade direkt den Pitch angesprochen hast, vielleicht macht es sogar Sinn, den Pitch erst in einem dritten Webinar zu bringen. Also gibt es da sogar irgendwelche technischen Erkenntnisse, wo du sagst, das funktioniert sehr, sehr gut?
Nee, also ich würde es auf keinen Fall aufteilen, weil jedes Webinar ein für mich abgeschlossener Prozess ist. Und das ist wie so ein Spielfilm. Also du guckst heute einen Teil 1 an und 3 Tage später einen Teil 2. Du musst hier immer wieder neu heiß gemacht werden. Und das ist jetzt Ziel des Webinars, dass du die Leute auf einen Höhepunkt bringst. Und wenn du dann abbremst, musst du eigentlich das Gleiche immer wieder machen. Und das gab es zum Beispiel in der Versicherungsbranche, war das immer so, du sitzt beim Kunden, du fährst richtig hoch, es passt alles und kurz vorm Abschluss läutet das Telefon, die Frau fragt, ob sie Semmeln mitbringen soll oder irgendwas und du hast denjenigen komplett rausgeschossen aus dem Gespräch. Du musst also wieder auf diesen Höhepunkt hinarbeiten. Und das ist halt so eine Sache, die ähnlich bei Webinar-Marketing ist. Du musst es in einem Webinar, wenn du verkaufen willst, solltest du das erzeugen. Die Dauer. Das ist wie langweilt die Menschen einfach nicht. Ein Spielfilm kann 75 Minuten sein, kann aber auch 180 Minuten. 180 ist meistens zu lang, gibt aber Filme sind trotzdem geil. Ein Webinar, du musst die Leute begeistern, die müssen vor der Kiste sitzen und sagen, boah, was der da ablässt, Hammer-Content, das ist eine geile Show. Bring mich zum Lachen, bring mich zum Weinen, spiel mit den Emotionen, lass mich fühlen, wie sich's anfühlt, wenn ich das Produkt erlebe, mit dem Produkt arbeite, führe mich irgendwo durch und dann ist Zeit, spielt dann nicht so die Rolle. Und sobald du mich anfängst zu langweilen, hör auf damit. Also dieser Spannungspunkt muss da sein. Und das Schöne ist natürlich beim Webinar, Zahlen lügen nicht. Du kannst es komplett auswerten. Du siehst ganz genau, wo steigen die Leute aus, bei welchem Satz, bei welcher Minute. Und da muss man eben so unemotional rangehen und kann das komplett analysieren und ausklamüsern und weiß genau, hey, oh, die Geschichte langweilt wohl, es war zu lang, zu kurz, etc.
Ja, cool. Ja, auch das finde ich so spannend, dass man da die Möglichkeit von wirklich Analyse und Messbarkeit hat. Willst du ein bisschen was sagen zu, wie groß Webinare es mittlerweile ist? Also dadurch, dass das ja zumindest als Laie von außen sehr, sehr automatisierbares Business im Allgemeinen ist, also eine Software zu managen, kannst du ein bisschen was sagen zu Unternehmensgröße, Mitarbeiterzahlen, wie seid ihr intern aufgestellt, vielleicht auch Umsatzvolumen, wenn du möchtest? Gibt es da ein paar Company Details, die du mit uns teilen möchtest?
Es ist so, dass dass ich versuche und ich arbeite daran, meine eigene Vision der Automatisierung. Webinare steht für Automatisierung und was wir unseren Kunden ja zurückgeben wollen, ist quasi die Zeit fürs Wesentliche und vor allem die Ideologie und die Vision ist, dass dir Webinare dabei hilft, dass du dich wieder um dein Produkt kümmern kannst. Weil ich ja will, dass Unternehmer da draußen jeder sein Bestes macht, sein bestes Produkt gibt und. Und die Idee ist, dass Webinare sehr komplett deinen Kundengewinnungsprozess automatisiert, sodass du optimalerweise eigentlich keine Zeit mehr reinstecken müsstest. Also dir das wichtigste und größte Problem abnimmt, sodass du Zeit für dein Produkt hast. Und das versuche ich natürlich auch nach innen in der gleichen Form zu leben, dass meine Mitarbeiter quasi danach bezahlt werden, je mehr Ideen sie auch einbringen und haben, unsere Firma selbst ein Stück weiter zu automatisieren. Bedeutet, wenn jetzt jemand heute einen Kundensupport bei uns schreibt, gilt die Vision, dieses Ticket, diesem Kunden muss geholfen werden, als ob es kein Morgen gäbe. Er muss das beste Supporterlebnis erleben, das er nirgendwo anders hat. Aber der Mitarbeiter hat zugleich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Anfrage in der Form nie wiederkommt. Und deswegen sind natürlich alle Mitarbeiter angehalten und auch motiviert, komplett an dieser Automatisierung zu arbeiten, die Software zu verbessern und, und. Von dem her schaue ich, dass wir schlank bleiben. Wir sind aktuell mit Freelancern über 25 Mitarbeiter, wo wir sind. Die meisten sind in der Entwicklung. In allen anderen Bereichen auch sind wir sehr, sehr schlank und ich bemühe mich, dass wir auch nicht viel größer werden, weil natürlich leider die Geschwindigkeit auch oft leidet. Ich meine, klar, was getan werden muss, getan und mit steigender Kundenanzahl brauchen wir weitere Entwickler und auch, aber der Support zum Beispiel ist so eine Komponente. Wir haben jetzt gut über 2000 aktive Kunden. Und wir haben die gleiche Supportbesetzung, wie seit wir 20 Kunden haben, von der Menge, von der Mannzahl und halten die statisch.
Okay.
Also zeigt, dass eben auch hier diese Verbesserung stetig fortschreitet und das so ein bisschen die Unternehmensvision.
Cool. Ja, also macht ja auch voll Sinn, ne? Wenn das Produkt ist und das die Intention des Produktes ist, das dann auch als eigene Ideologie innerhalb eines Unternehmens irgendwie aufzuziehen, macht mehr als Sinn. Wie sieht's aus, von der Struktur intern im Sinne von, arbeitet ihr remote, sitzt ihr alle im Office? Wie seid ihr da aufgestellt? Wie handhabt ihr das?
Ist ein komplettes Mischding. Ich möchte eigentlich, oder zumindest so haben wir gestartet, dass die Leute hier bei mir vor Ort sind, habe aber dann auch gemerkt, dass die Mitarbeiterzufriedenheit und auch dieses Thema Automatisierung sie ein bisschen mehr leben lässt, wenn die Leute mehr Freiräume haben. Und dann hat sich das so ein bisschen wegentwickelt. Also jetzt haben wir so ein Mischding. So ein Mitarbeiter kommt dann einmal die Woche rein, einer ist gar nicht da. Die Leute wissen, dass sie bei mir maximalste Freiheit haben und geben aber dafür mehr als 40 Stunden quasi und leben mit für die Firma. Und das ist so ein gegenseitiges Ding. Ein neuer Mitarbeiter wird bei mir immer fest sein im Büro, bis wir warm sind, bis wir aneinander gewachsen sind. Und dann kommt dann diese Freiheit, dass er sich komplett frei aussuchen kann.
Okay, cool. Wo sitzt du aktuell, Rainer?
Wir sind in Gräfelfing bei München. Das ist so ein Vorort von München. Gehört zu München, aber so, hier sitzen im Prinzip alle großen Companies.
Ja,
Von
kenne ich.
München zieht es nach Gräfelfing.
Ja, cool. Sehr, sehr cool. Lass uns mal ein anderes Thema aufmachen. Müssen wir auch gar nicht lange dranbleiben, aber ich würde dich gerne auch damit mal, damit mal mit dir sprechen, und zwar das Thema Network Marketing. Du kommst ja aus dieser Branche. Ist immer so irgendwie gemischtes Gefühl in der breiten Gesellschaft. Woher kommt das, glaubst du? Und Bist du eigentlich selbst noch aktiv? Rekrutier, gibt's das noch? Oder bist du vollen Fokus auf Webinares?
Ja, wir sind bei Rekrut, nicht, dass es falsch rüberkommt, wir sind nicht aktiv im Network. Also ich war quasi aktiv im Network Marketing während meiner Versicherungslaufbahn. Und mit dem Aufhören dort und der Gründung von Rekrutier haben wir komplett aufgehört. Und Rekrutier ist ja eine neutrale Company, die Schulungsprodukte für die Network-Marketing-Industrie
Industrie.
herstellt. Das heißt, wir sind im Prinzip, machen Seminare, wir haben über 200 Bücher, DVDs und Schulungsprodukte zu dem Thema, aber sind selber nicht aktive Network oder mehr aktive Network, da wir von unserer Objektivität leben.
Aber das ist noch nach wie vor aktiv, ja.
Ja, das läuft und genauso hier ist eine komplett automatisierte digitale Firma. Da habe ich für mich quasi selbst damit mein Meisterwerk geschaffen. Also bei Rekrutier ist es zum Beispiel so, wenn du dich heute zum Newsletter einträgst, landest du in einer Follow-up-Sequenz, einer E-Mail-Marketing-Sequenz, die über 5 Jahre läuft. Also quasi, da ist 5 Jahre lang ab dem ersten Eintrag kein menschliches Eingreifen mehr in die Sales-Prozesse. Es sind über, ich glaube, mittlerweile 4000 E-Mail-Templates, lauter automatisierte Webinare, das sind komplette Funnels, Follow-ups, die komplett digital ablaufen. Und Rekrutier ist, ja, besteht aus einem Mitarbeiter. Der den Support schmeißt.
Krass, cool. Und zur Branche generell, willst du da nochmal was sagen? Weil ich kenne super viele Menschen, die auch sehr, sehr, wirklich sehr, sehr erfolgreich dort geworden sind, auch persönlich, wo ich wirklich persönlich einen Draht zu denen habe und weiß, dass sie sehr, sehr erfolgreich in der Branche geworden sind. Gleichzeitig natürlich auch viele, die da so ein bisschen vor sich hin dümpeln und nie so richtig zu Potte kommen. Und natürlich auf der anderen Seite auch einige, die so die Branche direkt in eine Schublade stecken. Warum glaubst du, polarisiert diese Branche so sehr, zumindest in meiner Wahrnehmung?
Das ist im Prinzip recht einfach zu erklären. Network Marketing ist ja im ersten Schritt einfach nur mal ein Tool, genauso wie ein Messer. Wie du es einsetzt und wer es benutzt, obliegt der Person selber. Das System ist ja erstmal wertefrei. Die Problematik liegt halt darin, dass du heute im Network Marketing als ungebildeter Mensch ohne Wissen und ohne Können anfangen kannst. Und ich glaube, das ist das, was die Branche runterzieht. Hinzu kommt halt, dass Menschen sich auch personell immer, es gibt ohne Menschen jetzt da so klassifizieren zu wollen, aber es ist leider wichtig, das so anzusprechen. Ich sage mal, es gibt einfach Menschen, die sind von der Persönlichkeit ein bisschen weiter als andere Menschen. Und es fällt immer leichter, also wenn ein Alpha-Tierchen ein Beta-Tierchen rekrutiert und fürs Network gewinnt. Es ist halt leider so. Das heißt, die Rekrutierungskette im Network ist immer absteigend nach unten. Und das macht es halt oft ein bisschen schwierig, weil es ist oft leichter, Menschen, die weniger wissen als ich, die weniger können als ich, die kann man schneller begeistern als Leute, die auf Augenhöhe sind. Und diese Kombination führt halt dazu, dass relativ viele Leute ins Network holen, die eigentlich da nicht reingehören. Weil es ja heißt, jeder kann es schaffen. Und jeder kennt diese Geschichten halt, wo sich der Nobody auf einmal zum Network Star entwickelt hat. Aber auch das ist einer von 5.000, einer von 10.000. Und ich kenne Network-Systeme, die sich halt drauf, also quasi ein Zahnarzt steigt ein, weil er sagt, hey, ich bin Zahnarzt und ich biete diese Nahrungsergänzung in meiner Praxis an, weil das extrem förderlich für die Zahngesundheit ist. Und aus was besteht dem sein Netzwerk? Auch aus Zahnärzten. Automatisch holt er weitere Zahnärzte ins Netzwerk. Und irgendwann hat man ein Team, das bestehend ist aus lauter Ärzten und ja, ein akademisches Team. Und die arbeiten dementsprechend auch. Und das Gleiche passiert aber auch in die andere Richtung. Ich hole jetzt jemanden rein, der arbeitslos ist. Wen wird der anquatschen? Lauter Arbeitslose. Jeder kennt halt seinesgleichen und jeder zieht seinesgleichen rein. Und das ist immer so ein bisschen die Problematik, warum diese Branche manchmal halt so abrutscht, wenn dann irgendwelche Laien draußen rumrennen und einfach nur grob schlechtig irgendwie arbeiten.
Ja, okay. Ja, ohne selbst je aktiv gewesen zu sein in Network Marketing, ist das auch das Gefühl, das ich dabei hatte. Genau, aber ich sehe das tatsächlich wie jede Branche auch, nur dass, glaube ich, dort leichter oder schneller Leute, wie gesagt, durch diese fehlende Hürde oder Barriere ja, schneller Leute sind, die auch dann ein bisschen unseriös aktiv werden und falsche Versprechungen machen und so weiter. Aber im Prinzip, glaube ich, hast du da Erfolgschancen wie in jeder anderen Branche auch.
Es gibt ja auch, Robin, um es noch anzusprechen, Unternehmen, die selber unseriös sind. Also Network-Unternehmen. Man muss halt wissen, heute so ein Network zu gründen, ist auch gar kein Act. Meldest irgendeine Firma an, bestenfalls noch eine Auslandsfirma, wo du keine große Investition hast. Dann kannst du dir mittlerweile schon MLM-Software für 99 Euro im Monat irgendwo quasi bei einem Unternehmen leihen. Jetzt nimmst du irgendein Produkt, das kaufst du irgendwo ein, lässt es noch umlabeln, hast am Ende 10.000 Euro oder 20.000 investiert, vielleicht Maximum, und gehst an den Start. Und das ist halt nicht die Grundidee, glaube ich, wie Network Marketing entstanden wurde, dass man sagt, ich baue wiederum die besten Produkte, die es auf dieser Welt gibt, um Menschen zu bereichern, sondern viele leben halt den Ansatz, ich ziehe mir irgendein schnelles Produkt, label das um, schmeiß noch irgendein Pulver rein und weiter geht's. Und auf einmal kann ich loslegen und ein paar Leute, ein paar Dumme werde ich schon finden, die mitmachen. Los geht's. Geld verdient jeder. Und das hat halt einfach ist das am Kopf, fängt der Fisch an zu stinken, oder wie heißt das so schön? Das ist halt oft, wo halt was funktioniert, werden halt auch viele reingezogen. Und das stellt natürlich die Unternehmen, die richtig geil arbeiten, geile Visionen haben, hohe Standards setzen, zieht es halt dann leider mit runter.
Sehe ich auch so. Aber ja gut, danke erstmal zu deiner Meinung, zu den Infos rund um deine Meinung zu Network Marketing. Lass uns gegen Ende nochmal ein bisschen allgemeiner in dieses Unternehmergame geben. Was sind so drei Eigenschaften, die jeder Unternehmer haben sollte, um erfolgreich zu werden? Was ist unerlässlich für dich?
Ich würde mal sagen, ich meine, ich bin auch geldgetrieben und es gehört dazu, aber wenn du einfach, ich könnte niemals ein schlechtes Produkt rausbringen, weil ich einfach personell, menschlich einfach mitnehmen. Und das steht für mich immer im Vordergrund, dass ich einfach ein geiles Produkt habe, dass ich Menschen mit meinem Produkt eine Freude machen kann und Menschen durch mich eine Verbesserung in ihrem Leben erfahren. Und ich glaube, dass das einer die wichtigsten Dinge ist. Und dieser Ansatz zu fahren, hey, welches Produkt würde mich bereichern und dann wird es auch andere bereichern, halte ich für so eine Grundidee. Weil automatisch dann hast du Bock zu arbeiten, du rennst dafür und die Sache wird gut werden. Und wenn ich nur hergehe und sage, oh, wo ist jetzt hier eine Marktlücke? Oh, hier bei mir im Ort gibt es keinen Eisverkäufer. Na, dann mache ich meine Eisdiele auf, aber ich selber esse kein Eis. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist nicht der richtige Ansatz. Und ich glaube, das ist mein größter Wert, was Geiles schaffen zu wollen, ein geiles Produkt und darum dann ein schönes Unternehmen zu bauen.
Okay, cool. Also immer so im Sinne des Kunden gedacht und von der Perspektive aus ein Business aufgenommen. Rainer, bei dir kratzt gerade das Mikrofon
Oh,
so ein bisschen.
Entschuldige.
Perfekt, jetzt. Jawohl, jetzt ist, glaube ich, besser. Perfekt. Genau. Was ist das Zweite? Was ist noch so eine Eigenschaft? Du kommst ja aus dem Vertrieb, du hast wahrscheinlich tausendmal mehr Nein als Ja gehört. Ist so einstecken können und ja, so eine gewisse dicke Haut zu entwickeln, auch wichtig als Unternehmer.
Du musst ja sehen, im Vertrieb war es das A und O. Und das war das, was mich im Vertrieb immer so angemacht hat. Ich wollte kein Nein hören, aber letztendlich das Nein habe ich doch hauptsächlich gehört, weil ich versucht habe, ein Produkt des Menschen nicht wollen, ihn zu verkaufen. Weil ich gesagt habe, ich lebe natürlich davon, maximal dieses Produkt zu verkaufen. Und da sind wir wieder bei diesem Ansatz. Wenn du es aber jetzt schaffst, ein Produkt zu entwickeln, und Musterbeispiel ist hier wohl Apple, ein Produkt, das die Leute einfach mögen, was so geil ist. Einfach zu sagen, ich schaffe mir einen Brand, der sexy ist. Dann musst du auch nicht gewaltsam den Leuten was verkaufen, weil die Leute dein Produkt kaufen wollen. Und das ist natürlich jetzt ein schwerer Ratschlag von den Handelsvertretern, die im Produkt vorgesetzt wird, weil der kann das nicht ändern. Aber wenn du selber Unternehmer bist, und das ist ja auch deine Zielgruppe, dann obliegt es ja bei dir, ein Produkt zu schaffen, das die Welt verbessert. Und wenn dieses Produkt geil ist, wirst du es auch nicht so hart verkaufen müssen, weil du viel dafür tun kannst, dass es sich selber verkauft. Und deswegen zu sagen, ich trainiere mir eine maximal dicke Haut an, das habe ich halt auch mal gepredigt. Aber am Ende des Tages, wenn du die Chance hast, selber ein Produkt zu kreieren, ist das, glaube ich, nicht mehr so krass, wie wenn du jetzt als Handelsvertreter unterwegs bist.
Okay,
Und
klar. Ja, kann ich verstehen. Also spannender Ansatz. Trotzdem wirst du wahrscheinlich auch im Entstehungsprozess, ich weiß nicht, wie eine Finanzierung aussah und so weiter, oft Nein gehört haben, bis du dein Produkt, so wie du es in der Welt gerne gesehen hättest und jetzt auch siehst, oft Nein gehört haben, oder?
Ja, ich glaube, das ist das, worauf du raus willst, ist, dass du grundsätzlich einfach so viele Fuck-ups erlebst als Unternehmer und ständig kommt einer, der dir noch eine mehr verpassen will. Es ging ja bei mir auch darum, dass meine Familie damals, als ich gesagt habe, nach dem Abitur, ich werde Unternehmer, ich möchte nicht studieren, dass ich ja, ich bin zu Hause rausgeflogen. Meine Eltern haben gesagt, hey, wenn du nicht den Weg gehst, den klassischen, fliegst du zu Hause raus. Ich müsste, glaube ich, finanziell wäre ich durch meinen Onkel und Familie relativ gut gestellt gewesen, die aber auch gesagt haben, also wir zahlen dir alles, Studium, Wohnung. Wenn du das nicht annimmst, sondern für Versicherungen hergibst, bist du eigentlich schön blöd. Also ich wurde enterbt, bin rausgeflogen, Kontakt zur Familie dann abgebrochen. Und das meine ich damit, ich glaube, das steckt aber in den Menschen drin, zu sagen, hey, ich habe hier eine Vision, ich renne danach. Oder nicht. Und das ist aber was, das lernt man nicht, glaube ich, sondern steckt in dir und dann machst du es einfach. Man trainiert sich nicht an und mir ist es auch heute noch scheißegal, was andere denken, weil ich halt sage, ich habe eine Vision, ich habe meinen Weg und den muss ich gehen und liegen halt mal ein paar Steine eben auf dem Weg. Wer da dran zerbricht, der ist halt für den Weg nicht geeignet. Also,
Was war so der größte Stein, den du wegrollen musstest bislang?
ich glaube, dass meine Familie nicht hinter mir stand mit 19, ich glaube, das war der heftigste. Weil das auf einmal, wenn du in deiner Umgebung bist, du bist da einfach in deiner gewohnten Umgebung, du kennst nichts anderes und alle Leute, die dir wirklich dein Leben lang dich geprägt haben, kehren dir den Rücken und sagen, den Weg musst du alleine gehen. Das ist so ein krasses, oder für mich war es so ein krasses Event, dass mir so viel, wir haben immer schon gesagt, Cojones gegeben hat, zu sagen einfach, hey, das kann ich jetzt, ich habe das geschafft, jetzt schaffe ich es alles alleine. Ich hatte einen Mentor, der hatte immer so eine Vision, der sagte so zu mir, Rainer, so hart wie du es brauchst, kannst du eh keine besorgen. Also steh auf und mach weiter. Und das war halt so, ich hatte einen geilen Mentor, der mich halt dahin geprägt hat. Er hat nie gesagt, heul rum, sondern nicht geschimpft, also mal übersetzt es im Bayerisch, heißt es ein bisschen anders, aber nicht geschimpft ist genug Lob auf Hochdeutsch. War halt die Philosophie, mit der ich groß geworden bin. Und deswegen, ich habe natürlich auch gute Lehrmeister gehabt, die dann meine Veranlagungen gut weiterentwickeln konnten.
Okay, cool. Sagst du, ein Mentor ist wichtig auf dem Weg dahin oder sagst du, ist ein bisschen überbewertet, sich jemanden zu suchen, der einen ja immer mit Rat und Tat zur Seite steht?
Ich glaube, man darf den Mentor nicht als eine Person sehen, die jetzt hier so sitzt und die man immer fragt. Jeder Mensch ist in deinem Leben Mentor und bringt dich weiter. Und man muss einfach darauf achten und schauen, dass man sich immer an Menschen, mit Menschen umgibt, die einfach besser, weiter, schneller, größer sind als du. Und letztendlich habe ich hier einen gehabt, der haut mir jeden Tag, hat er mir eine dumme Sprüche gegeben. Ich hatte einen anderen Mentor, bei dem durfte ich mich auch mal ausheulen. Ich hatte verschiedene Arten von Mentoren und jeder hat mir und mich geprägt, weil wir werden niemals einen Menschen nachmachen, weil wir sind ein Individuum und auch wir sind nur eine Zusammensetzung halt von verschiedenen äußeren Einflüssen und Facetten. Und von dem her, es gibt nicht einen Mentor, sondern such dir Leute, die dich umgeben, die weiter sind als du und du wirst automatisch auch daran dich entwickeln.
Ja, sehr cool. Ganz zum Schluss, ich muss leider weiter zum Termin und würde ich trotzdem gerne noch einer meiner Lieblingsfragen fragen, ganz zum Schluss. Und zwar stelle ich die gerne, weil die so die Weisheit eines Lebens zusammenfasst. Und jetzt bist du noch relativ jung, auch für ein Unternehmerleben, aber hast trotzdem schon einiges erlebt und erreicht. Hast du Kinder, Rainer?
Ja.
Stell dir vor, dein Kind oder eins deiner Kinder kommt zu dir und sagt, Papa, gib mir einen einzigen Rat für den Rest meines weiteren Lebenswegs. Welcher Rat wäre das? Also wirklich einen einzigen.
Boah, das ist natürlich schwierig. mach auf, was du Bock hast und sei achtsam.
Sehr schön.
Es sind zwar zwei Ratschläge, aber die meisten Menschen leben das Leben eines anderen, entscheiden sich, weil die Frau was sagt, weil die Eltern was sagen und machen nicht das, wo sie einfach selber Bock drauf haben. Und das ist das A Entscheidende, weil nur du selber kannst deinen Lebensweg bestreiten und du musst einfach aufpassen, dass dir niemand versucht, deinen Traum zu klauen, die versucht zu verarschen, abzuzocken, wie auch immer. Deswegen Achtsamkeit, ja.
Ja, ich finde es mega schön, vor allem auch die Achtsamkeit überhaupt zu spüren, was man selbst will, weil oft ist das ja gar nicht bewusst, ne? Oft ist das ja, ja, ich will das, aber eigentlich will man es gar nicht selbst, sondern man weiß, dass die Gesellschaft das von einem erwartet und deswegen denkt man, dass man das will. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, die Kombi und der Zusatz mit und sei achtsam, was du gerade gesagt hast, ist auch für den ersten Part von deinem Rat super wertvoll. Mach auf, was du Bock hast und sei achtsam. Ich glaube, darauf können wir den Sack zumachen. Und ja, will mich nochmal von Herzen bedanken für deine Zeit. Und wo kann man über Webinare, das ist verlinkt, also wie gesagt, wir nutzen das gut und gerne und erfolgreich, ist verlinkt für die, die jetzt auch sagen, ey, ich habe Bock, irgendwie Webinar-Marketing zu machen. Was wollen wir noch verlinken, Rainer, für alle Zuhörer?
Alles gut, webinaris.com und wer zum fachlich oder wer irgendwie dazu was will, einfach dort findet ihr auch Support, Link, können uns direkt anschreiben. Und wer persönlich zu mir einen Draht sucht, ich bin am besten über Facebook zu erreichen. Ich antworte aber jetzt nicht stündlich und nicht jeden Tag, aber wer persönliche Fragen hat, ist Facebook der einfachste Weg, dort Nachricht zu schreiben. Nur jetzt vielleicht nicht dort schreiben, Hilfe, ich kriege mein Video nicht optimiert oder geladen oder hochgeladen, das sind eher technische Sachen, aber wer unternehmerisch oder Marketing technisch oder in die Richtung was von mir will, am besten mich über Facebook.
Sehr cool, dann verlinken wir genau die beiden Dinge bei uns in den Shownotes und ich sage nochmal danke und bis bald, Rainer, hat mich echt gefreut.
Vielen Dank an alle, maximale Erfolge und alles Gute.
Bis dann, Rainer, mach's gut, danke.
Ciao, tschüss.
Ciao, ciao.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore, make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.